Willkommen zum Podcast der Stammi Kirche, die bewegt. Mögest du Gott begegnen, Veränderung erleben und eingeladen werden, Menschen zu beschenken.
Ich lese euch den Text aus Kapitel 4, Vers 14 bis 15. Da sprachen die Frauen zu Naomi: Gelobt sei der Herr, der dir zu dieser Zeit einen Löser nicht versagt hat. Dessen Name werde gerühmt in Israel. Der wird dich erquicken und dein Alter versorgen. Denn deine Schwiegertochter, die dich geliebt hat, hat ihn geboren, die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Das ist eine krasse Geschichte. Und die Antwort auf das Kapitel 1 hat aufgehört mit dieser Tragödie. Naomi hat ihren Mann verloren, ihre beiden Söhne, und am Ende der Geschichte hat sie einen neuen Schwiegersohn bekommen und ein Großkind. Und jetzt kommen diese Frauen und sagen: Halleluja, preis Gott, denn das, was du hast, ist mehr als sieben Söhne. Das ist eine schwierige Antwort, finde ich, hat mich herausgefordert. Du kannst dieses Kapitel 4 aus 2 Perspektiven lesen. Du kannst es in der Rückwärtsschau lesen. Das Buch hört nämlich so auf, dass dann steht: und Obed war der Vater von David, und David war der Vorfahre von Jesus Christus. Aus dieser Tragödie in diesem Kapitel 1, aus dieser Geschichte, ist letztendlich Jesus Christus, der Retter, geboren. Wir können das heute aus der Rückwärtsperspektive lesen und verstehen das. Ich bin überzeugt, dass die Situationen, in denen du gerade stehst, in denen wir auch als Stamm stehen, wir einmal aus der Rückschau sehen können, dass Gott gut ist und dass Gott einen guten Plan hatte und Gutes gemacht hat. Es gibt auch die Perspektive in dieser Geschichte vom Jetzt. Wir stehen mittendrin. Wir wissen nicht, wie die letzten Kapitel sein werden. Für Naomi war das eine Herausforderung, eine bleibende Herausforderung. Da war der Schmerz, dieser Ehemann, der gestorben ist, und diese beiden Söhne, die tot sind, auf der einen Seite all das Leid und dann doch auch wieder die Hoffnung. Sie hat einen Enkel bekommen, sie hat einen neuen Schwiegersohn, eine wunderbare Tochter. Und dieses Buch hört eigentlich mit dieser Perspektive auf. Können wir das Gute und Schöne feiern mitten in den Herausforderungen unseres Lebens, wenn die letzten Kapitel noch nicht geschrieben sind? Ich begrüße jetzt auf der Bühne mit einem ganz herzlichen Applaus Reto Kaltbrunner. So schön, ich habe mich unglaublich gefreut, als du zugesagt hast und heute hier bist. Für alle, die mitschreiben: Reto hat den Jahrgang 1979. Er ist verheiratet mit Corinne. Er ist Vater von 4 Jungs. Du bist seit 22 Jahren, habe ich hoffentlich richtig abgeschrieben, Pastor im ICF St. Gallen. Und uns verbindet die Liebe zur Gemeinde von Jesus. Das habe ich schon ein paar Mal gemerkt, als ich Predigten von dir geschaut habe und dich kennengelernt. Wir sind uns vor 15 Jahren etwa wahrscheinlich das erste Mal begegnet. Und was ich an dir schätze: du bist ein unglaublich guter Kommunikator. Du kannst Menschen motivieren und mit auf den Weg nehmen. Und ganz besonders deine Geschichte, die Gott mit dir schreibt in den letzten Jahren. So schön, dass du heute hier bist, und ich habe die Standardfrage für dich, die muss dich dann heute niemand mehr fragen. Reto, wie geht's dir?
Danke vielmal, lieber Lukas. Wir dürfen, glaube ich, Zürichdeutsch oder Schweizerdeutsch reden.
Genau, ich habe gesagt, das soll mich daran erinnern, wenn ich
wieder... Also ich bin ja schon 22 Jahre in dieser wunderschönen Stadt. Ich sage immer, in der schönsten Stadt von der Schweiz, St. Gallen. Aber
ja.
Und ich meine es auch so. Aber der Dialekt hat irgendwie noch nicht so will nachkommen. Auf alle Fälle hast du mich gefragt, wie es mir geht. Und es geht mir ordentlich. Ich beschreibe das ja auch im Buch drin. wie die Frage, wie geht es dir für Leute, was eben nicht so gut geht, zum Teil schwierig ist, vor allem für so gewissenhafte Leute, oder, die wollen ehrlich sein und nicht einfach mit einem oberflächlichen Gut danken und dir können Antwort geben, sondern dann nicht recht wissen, was sie sagen sollen. Ich habe mir dann auch lange überlegt, was kann dann meine Antwort sein. Und mein Leben ist in bester Ordnung, obwohl es mir nicht gut geht. Und darum sage ich ordentlich.
Wow.
Danke, ordentlich.
Du beschreibst viel von diesen letzten Jahren seit 2018 in diesem Buch. Das ist jetzt erschienen. Ihr könnt das auch im Benedikt kaufen oder gerade nachher. Der Reto hat einen Haufen Exemplar mitgenommen für heute. Also ich empfehle das sehr, dass ihr das leset. Etwas, was ich nicht verstanden habe, was bedeutet die Symbol da auf dem Cover? Weißt du das?
Also es ist eine Batterie und es hat ein Krönchen und ein Kreuz und das hat der Verlag gemacht. Das ist wahrscheinlich das Plus und Minus, die Spannung, okay. Oder das Kreuz, das für den Tod von Jesus steht und das Krönchen für die Krönung, wo Jesus Kronen überkommt als Herrscher, wo zwar durch den Schmerz durchgegangen ist, die Spannung, oder, wo wir jetzt drin leben. Das ist ja das, was schlussendlich der Batterie auch die Energie gibt. Nein. Also so interpretiere ich es.
Okay, also du tust auch interpretieren. Sehr gut. Das Buch ist ja jetzt rausgekommen und ich möchte kurz vorlesen, was der Leo Bigger über das Buch geschrieben hat. Er sagt, ein eindrückliches Buch. Reto Kaltbrunner öffnet allen Kranken und ihren Angehörigen eine Tür. Er zeigt, dass Gott immer da ist und nicht erst am Ende des dunklen Tals auf uns wartet. Du beschreibst da drinnen, du fängst an mit dem Crash 2018. Was ist da genau passiert?
Ich weiss das selber nicht. Es war einfach so, dass ich an einem Morgen nicht mehr aus dem Bett gekommen bin. Ich habe dann 4 Wochen lang wirklich sozusagen null Energie gehabt. Ich konnte kaum aufs WC gehen oder mich um meine Körperhygiene kümmern. So etwas habe ich noch nie erlebt. Also mir ist es vorher schon. Zum Teil habe ich schon gemerkt, ich bin ein bisschen müder als normal, habe mir aber nicht viel dabei gedacht, weil meine normal natürliche Retoreaktion ist, wenn ich nichts mehr mag, dann muss ich einfach noch ein bisschen mehr drücken. Oder ich bin viel Mountainbike gefahren, auch Rennen, und für mich ist so klar gewesen, wenn die Steigung nachlässt, dann sofort wieder aufschalten, oder dass gerade das Tempo wieder kannst aufnehmen. Und darum, ich weiss nicht genau, was passiert ist. Natürlich hat man dann zuerst gedacht, Burnout, was sicher auch ein Teil in der ganzen Geschichte drin ist. Ich bin einfach 4 Wochen mehr oder weniger außer Gefecht gesetzt gewesen dort und habe mich nachher wieder können so 60-80% Leistung mittelfristig aufkämpfen.
Also ein totaler Zusammenbruch. Du hast im Buch auch geschrieben, damals lebte ich, als müsste ich Gott mir selbst und der Welt etwas beweisen. Wie fest hat das in das Ganze hineingespielt?
Also jeder hat ja seine inneren Treiber. Und für mich ist etwas zu leisten, ich leiste gerne grundsätzlich. Ich habe Freude, wenn ich etwas kann bewegen kann, wenn ich etwas kann dazu beitragen, dass Neues entsteht und dass Menschen gesegnet werden. Aber gleichzeitig ist sicher auch ein ungesunder Treiber in mir drin, immer wieder gewesen und auch zum Teil heute noch, eben, dass ich wie mir selber will eine Existenzberechtigung geben, etwas beweisen, anderen etwas beweisen. Und Gott, also ich wünsche mir, oder, dass wenn ich in den Himmel komme, oder, dass dort die Engel Spalier stehen und mir zujubeln und Jesus mit offenen Armen, oder, und mich umarmt und sagt, ja super, hast du das gemacht. Also ist jetzt ein bisschen überspitzt gesagt, aber das ist so, ich habe das Gefühl, oder, so müsste es sein. Ist, dabei, ich darf einfach der Retter sein und Gott hat mich trotzdem gern, oder, das weiss ich schon grundsätzlich. Und ich beschreibe das ja auch im Buch drin, wie ich Jesus als einen Erlebnispädagog erlebe. Also, dass Sachen, die ich vielleicht verstanden habe im Kopf, aber noch nicht wirklich kann leben und im Herz spüren, dass er mich dort auf den Weg mitnimmt, Situationen schenkt, wo ich das kann durchs Erleben eben lernen. Und für mich ist Krankheit so etwas, wo ich merke, ja, Gott liebt mich und es ist gut so, ich habe Vertrauen, er tut etwas in mir schaffen, wo ich sonst nicht wie können, ganzheitlich verstehen. Hm.
Du bist dann im 2020 ist der zweite Crash gekommen, hat sich nochmal zusammengelegt. Du schreibst sehr erfrischend und offen dort auch über die Angst, die dich bedrängt hat, dass Gott dich nicht mehr kann brauchen. Was hast du vielleicht noch mal ein bisschen ergänzend für ein Bild von dir selber gehabt in dieser Zeit damals?
Also bewusst habe ich kein Bild gehabt von mir. Ich finde die Frage schwierig zu beantworten. Ich habe einfach gemerkt, wie sich das Wille leisten verlagert hat von außen gegen innen. Also ich habe dann, weil ich nicht mehr konnte, körperlich etwas leisten, habe ich einfach probiert, intellektuell zu leisten und habe mir da Pläne geschmiedet und Projekte überlegt, was ich dann alles wieder für grossartige Sachen kann machen, wenn ich wieder gesund bin. Mhm. Oder in meinen Augen war es immer so gewesen, wenn Gott Leid oder Not zulässt, dann ist das wie so ein dunkler Tunnel, wo man durchgeht und nachher kommt man dann stärker dran wieder raus. Aber dass man auch kann, die Kraft erleben von Gott und eben Stärke entwickeln in der Schwachheit drin, das ist für mich etwas Neues, auch wenn der Tunnel gefühlt nicht aufhört.
Das finde ich mega spannend. Ich würde gerne dort noch ein bisschen rein. Wie hast du Gott erlebt so in dieser Zeit? Oder wie erlebst du Gott? Du bist ja immer noch in dieser Situation drin. Es ist nicht, noch nicht fertig. Wie erlebst du Gott? Was gibt es für dich auch für ein Gottesbild in dieser Situation?
Also ich erlebe Gott als den liebenden Vater, der einfach da ist, der ein Ja hat zu mir. Ich erlebe ihn aber auch als einen, der daran interessiert ist, dass es mir gut geht. Und zwar ganzheitlich. Ich merke eben, wie grundsätzlich Gott mich segnet als Mensch. Auch in meinen Beziehungen zu meiner Frau und unseren vier Söhnen. Ich erlebe, wie Gott mir auch jetzt zeigt, wie ich Sachen kann leben kann, die ich oft predigt habe, ohne dass ich selber wirklich verstanden habe, was es eigentlich bedeutet. Oder zum Beispiel Gott vertrauen in einer grossen Not. Ich habe das immer predigt, aber ich habe vorher noch gar nie eine grosse Not erlebt in dem Sinn. Und jetzt darf ich das erleben, wie das eben ist, wenn man jetzt in meinem Fall körperlich eine grosse Herausforderung hat und einfach nur noch kann, auf Gott schauen und auf ihn hoffen und wissen, dass er es im Griff hat, trotzdem, dass eben die Umstände alles andere sagen.
Du hast jetzt gerade körperliche Not gesagt, vielleicht gleich nochmal. Ich glaube, man sieht es dir ja nicht an, wenn man dich so sieht.
Danke. Wie? Ich gebe mir auch viel Mühe.
Worin besteht die körperliche Not aktuell gerade?
Also sicher in der Leistungsfähigkeit, in der reduzierten. Ich habe ein chronisches Fatigue-Syndrom. Das bedeutet, dass ich viel mehr Erholungszeit brauche. Dass eigentlich schon kleine Anstrengungen mich sehr auslaugen. Dann habe ich zwei Diskushernien im Nacken, wo mir immer Probleme machen, halt auch mit den Armen und mit Kopfschmerzen. Die ganze körperliche Situation hat dann auch psychische Probleme herbeigeführt. Ich bin depressiv geworden. Also auf den verschiedensten Ebenen ist es einfach schwierig. Genau. Aber ich denke, die grössten Probleme sind die muskulären Beschwerden, also eben, dass ich einfach nicht mehr mag. Und das jetzt schon seit ein paar Jahren, oder? Es ist nicht einfach so eine Erschöpfung gewesen, wo ich mich dann wieder auch daraus erholen konnte, sondern zeitweise fühle ich mich am Morgen, wie wenn ich eine Mega-Wanderung gemacht hätte am Tag vorher, völlig mich auspowert hätte und dann am Abend noch gefeiert hätte bis alle Nacht rein und irgendwie 2 Stunden geschlafen. Aber in Tat und Wahrheit habe ich nur ein Interview gegeben in der Stami und nachher bin ich heim liegen, oder? Und habe dann in der Nacht 10 bis 12 Stunden geschlafen und fühle mich immer noch nicht erholt am Morgen.
Du schreibst im Buch zum Beispiel, dass du Gott mitten im Sturm als einen mächtigen Fels erlebt hast, als einen liebenden Vater an einer anderen Stelle, wo es gut mit dir meint. Es hat mich unglaublich berührt, so, das von dir zu hören, gerade mitten in der Not, dass du merkst, der Gott ist wirklich gut, auch wenn so das Äußere wie nicht scheint. Dass man da vielleicht wie auch keinen Sinn kann daraus herausgesehen im Moment. Etwas, was mich besonders bewegt hat, ist, wo du über das Gottesbild geredet hast, hast du gesagt, Gottes Ziel ist nicht Strafe für ein Fehlverhalten. Das hat dich ja auch bewegt, so wie ich herausgelesen habe, die Frage, auch im Umfeld, ist jetzt da irgendwie eine Strafe von Gott oder nicht, wo du gesagt hast, nein, ich glaube, Gott will mich erziehen. Kannst du dazu wie noch mal etwas sagen?
Ja, gern. Also, ich denke, die erste Frage, wenn man als Christ, der das Gefühl hat, also meine Einstellung war, seit der Heilige Geist gekommen ist, gibt es kein Problem mehr im Leben von einem Christ. Oder? Weil der Heilige Geist, der macht ja alles möglich. Der heilt und der gibt Kraft und Zuversicht und so weiter und so fort. Und wenn ich mit so einem Bild von Gott natürlich erkranke, dann ist die erste Frage, was habe ich falsch gemacht? Glaube ich zu wenig, oder? Die einen Menschen tendieren vielleicht den Fehler bei sich selber zu suchen, andere tendieren dazu, vielleicht Fehler eher im Aussen zu suchen, oder also bei anderen Menschen, wer ist die Schuld, oder ich werde verflucht, oder weiß ich nicht was. Oder dann bei Gott selber, oder dass Gott eben mich bestrafen wird. Und das hat bei mir natürlich einen intensiven Prozess ausgelöst, wo ich heute an einem Punkt bin und die Überzeugung habe, dass ich glaube, Gott erzieht seine Kinder durch die verschiedensten Mittel. Und ihm ist unser Seelenheil, oder so in einem klassischen Ausdruck, ist ihm wichtiger als unsere körperliche Gesundheit. Also wie Gott kann, vielleicht mit anderen Worten, Gott kann es wie auch zulassen, dass wir körperliche Probleme haben, die schlussendlich dazu dienen, dass wir näher zu ihm kommen. Und das ist ja dann unsere Wahl. Wenn wir Probleme haben, nicht, oder auch körperliche Herausforderungen, ob wir dann näher zu Jesus gehen oder eben weiter von ihm weg, weil wir die Situation nicht verstehen oder weiß ich nicht was.
Also ich würde, wenn ich dich richtig verstanden habe, aus dem Buch heraus, bist du der Meinung, dass die Situation möglicherweise, ich sage es jetzt vorsichtig, Gott die braucht, um dich zu erziehen, um dich zu formen?
Also definitiv, ich suche immer das Positive in allem und ich glaube, dass das sicher ein positiver Aspekt ist von dieser Schwäche, dass ich einfach Gott darf in einer anderen Dimension kennenlernen, dass ich verstehe, wirklich auch mit dem Herz verstehe, was es bedeutet, wenn der Paulus sagt, dass Jesus zu ihm gesagt hat, lass dir an meiner Gnade genügen. Weil der Paulus hat Jesus, er sagt, er hat Gott 3-mal gebeten, dass er ihn heilt von seinem Leiden. Wir wissen nicht genau, was das für ein Leiden war. Wir wissen nicht, ob das Leiden durch seine widrigen Umstände, die er durchgemacht hat, in sein Leben gekommen ist, oder ob es krank war oder was auch immer. Aber interessant finde ich, wie er damit umgegangen ist. Und er hat dann wie nach diesen 3-mal das akzeptiert und gesagt, in dem Fall lade ich Gottes Gnade an mir genügen und in meiner Schwäche soll er stark sein. Und das ist das, was ich erlebe. Und darum ist das auch meine Überzeugung, dass es auch im dunkelsten Tal drin, ist auch Jesus zu finden.
Ein Satz, den du in diesem Zusammenhang geschrieben hast, hat mich mega berührt. Du hast gesagt, Gesundheit ist mehr als die Abwesenheit von Krankheit und Leid. Ich nehme an, du hast das stark auch eben in die Richtung gemeint, dass die seelische Gesundheit, dass die viel wichtiger ist als das Äußere. Ganz grundsätzlich.
Ja, und es sagt schon die Weltgesundheitsorganisation in der Definition von Gesundheit, dass Gesundheit nicht nur die Abwesenheit von Krankheit ist, sondern es geht auch, beinhaltet auch die sozialen Beziehungen und so weiter. Und es ist auch herausgekommen, dass zum Beispiel Beziehungen, gute Beziehungen zu anderen Menschen der wichtigste Faktor sind, dass ein Mensch gesund sein kann. Und von dem her, ja, erlebe ich schon, dass Gott Gesundheit als ein ganzheitliches Thema sieht, wo ich glaube, die Einteilung Körper, Geist und Seele ist gut, um es besser zu verstehen, aber ich glaube, auch die ist noch mangelhaft, also, weil der Mensch so komplex funktioniert.
Ich würde gerne jetzt in drei Bereiche hineingehen. Wenn du sagst, mal Gott formt mich, gerade durch die Krankheitszeit seit 2018, gibt es wieder Bereiche. Ich glaube, Gott lernt dich viel über dich selber, über Gottes Beziehung und auch so ein bisschen im Sozialen. Ich möchte zuerst einfach auf dich zu sprechen kommen. Was hast du so ein bisschen in dieser Zeit über dich selber gelernt? Oder wo hast du Veränderungen in deinem Charakter, in deiner Persönlichkeit erlebt, wo du jetzt mega dankbar zurückschaust schon in diesen wenigen Jahren, wo du sagst, ja, mal danke Jesus für das.
Meine Söhne haben gestern Ice Age 3 geschaut und dort kommt das Grat vor, oder das nervöse Eichhörnchen, das immer am Nüssli nachsickelt. Vielleicht kennt ihr das. Und ich habe mich oft gefühlt wie das Eichhörnchen, oder? Links und rechts und auf und ab und mega Leistung, aber schlussendlich sehr wenig bewirkt. Oder? Und ich habe angefangen mit den Jahren, auch als Pastor im ICF St. Gallen, mich danach sehnen, mehr so ein Schildkrottenleben zu leben. Weil eine Schildkrotte, die ist zwar langsam unterwegs, aber sie kommt ans Ziel, oder? Und wenn du langsam unterwegs bist, aber dafür stetig und zielorientiert, wirst du am Schluss mehr erreichen, als so, wie ich früher geglaubt habe, so nervös, alles immer und überall. Und das ist außerdem auch ein prophetisches Bild, das ich mal bekommen habe, bevor ich in die Krankheitszeit reingekommen bin, vom Tobi Teichen, vom ICF München, wo wir miteinander auf Gott gehört haben, hat er mir gesagt, er sehe so ein nervöses Eichhörnchen und die Schildkröte, oder? Und er glaube, Gott will mir so ein Schildkrottenleben ermöglichen. Und schlussendlich hat der Schildkröte auch einen starken Panzer, wo sie sich zurückziehen kann. Das sind Sachen, die Gott mir geschenkt hat in den letzten Jahren, dass ich kann langsamer und ruhiger durchs Leben gehen, dass ich mehr kann auf ihn vertrauen, weniger muss selber machen und dass ich auch einfach darf, einmal mich zurückziehen und ausruhen und bei mir selber sein, wie ein Schildkröte.
Mega schön. Du hast in dem Zusammenhang einen Satz, den ich mir auch fett notiert habe, Fruchtbarkeit und nicht Leistungsfähigkeit. Das trifft es irgendwie für mich mega unschön.
Es gibt ja auch den Management-Spruch work smart, not hard.
Okay.
Oder? Und das ist, das habe ich immer logisch gefunden, aber ich habe es nicht können.
Mega schön. Und ein so ein anderer Aspekt, wo du geschrieben hast im Buch, wo du über dich gelernt hast, Gott braucht auch schwache Menschen. Du beschreibst es sehr ausführlich dort, berührend. Das war auch eine grosse Angst von dir, gell, wo es losgegangen ist, wo kann mich Gott so noch brauchen? Und vielleicht kannst du uns dort noch so ein bisschen reinnehmen, wie du jetzt einfach erlebst, dass Gott dich jetzt braucht in deiner Schwachheit, weniger Energie zur Verfügung.
Ja, also mir ist es wichtig, dass man mich brauchen kann. Oder ich will von Nutzen sein für meine Familie, ich will von Nutzen sein für Gott und in Gottes Reich. Und ich habe dann auch angefangen, mich damit auseinandersetzen, ja, was sind denn so Menschen, auch Vorbilder, Pastoren, Leute, die vielleicht nicht mehr leben, die einen Unterschied gemacht haben für Jesus. Und wenn man so Biografien von Männern und Frauen studiert, dann entdeckt man schnell, dass es sehr viele Leute gibt, die wirklich grosse Probleme hatten. Also C.H. Spurgeon ist so einer, der hat ganz schlimme Depressionen gehabt. Oder auch unsere wunderbare Stadt, die ja vom Gallus gegründet worden ist, ist ja auch die Legende, die besagt, dass der Gallus krank geworden ist und der Kolumban ihn zurückgelassen hat. Also das ist dann noch ein Kollege, oder? Der ist einfach weitergelaufen und hat gefunden, du Klotz am Bein, bleib da und stirb, oder? Und nachher ist er gesund worden und hat die Stadt angegründet. Und dann geht es weiter mit dem Vadian, wo am Zwingli auch immer wieder können Tipps geben, weil der Zwingli krank war. Also ich musste wie entdecken und akzeptieren und verstehen, als Christ heisst das nicht einfach, dass es eine Abwesenheit ist von Krankheit. Mhm. Wow. Sondern es ist das Versprechen, dass eben Gott immer da ist. Mhm.
Was hast du in dieser ganzen Zeit jetzt in deiner Gottesbeziehung gelernt? Du schreibst auch viel in diesem Buch, zum Beispiel Vertrauen trotz Zweifel und ganzen Haufen andere Sachen. Wie hat die Zeit deine Gottesbeziehung noch intensiviert und an Qualität gewonnen?
Also etwas mega Schönes war, dass am Anfang von der Krankheitszeit, also wir sind natürlich zu viele Ärzte, Abklärungen machen, aber auch Seelsorge und psychologische Hilfe in Anspruch genommen, auch Befreiungsdienst, oder im Fall noch irgendetwas rum ist, oder? Wird schon nur sicher gehen. Und in der Seelsorge, in der Christlichen, habe ich, also meine Frau und ich besser gesagt, haben mir einen Vers aus Hesekiel 36, Vers 11 bekommen, wo es heisst, dass Gut uns mehr Gutes tun, also seinem Volk, als jemals zuvor. Und so werden alle sehen, dass er der Herr ist. Also durch das wird er anbetet schlussendlich. Und das haben wir angenommen. Wir haben keine Ahnung, wie das überhaupt soll, einmal in Erfüllung gehen, oder? Wir erleben es jetzt eben durch das, wie ich es schon erklärt habe, den Segen, wo wir erleben, auch in der Familie, auch im Leid drin. Aber das war so ein Zuspruch gewesen, wo ich merke, das ist einfach etwas, Gottes Gnade und seine Gunst, die kannst du dir einfach nicht verdienen und die musst du dir auch nicht verdienen und du musst sie auch nicht irgendwie erhalten, oder? Sondern auch wenn du nicht mehr magst, Gott ist treu und er bleibt treu.
Ein Kapitel hat es gehabt, oder eine Überschrift, Abschied vom Wohlstandsevangelium auf der Seite 28, da bin ich natürlich sofort hängen geblieben. Kannst du dazu noch etwas sagen? Warum hast du das Kapitel geschrieben?
Ja, weil ich glaube, das Wohlstandsevangelium ist Irrlehre grundsätzlich. Und es schleicht sich immer wieder auch in unser Denken rein. Ich glaube nicht, dass es falsch ist, zum Wohlstand zu haben. Sondern ich glaube, dass es falsch ist, dass jeder Mensch, der Christ ist, einfach nur weil er Jesus nachfolgt, wird Wohlstand erleben. Und das habe ich eigentlich schon immer geglaubt, aber unbewusst habe ich die Überzeugung gehabt, dass das für das körperliche Wohl gilt. Und ich habe dann wie das Wohlstandsevangelium nicht länger nur auf den finanziellen Bereich, sondern eben auch auf Gesundheit anfangen anwenden und habe dann gemerkt, ja, es geht hin und vorne nicht auf. Oder? Und mir ist es einfach wichtig, dass wir so dass wir wirklich bei dieser ursprünglichen, bei dem einfachen Evangelium bleiben, wo Jesus als unser Erlöser das Zentrum ist. Und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum dass ich das Kapitel geschrieben habe.
Und das ist ja auch ein wesentlicher Bestandteil vom Wohlstandsevangelium, also auch körperlicher Wohlstand, Gesundheit. Und das ist ja auch nicht falsch, für das zu beten. Ich lese in deinem Buch raus, du glaubst immer noch, Gott heilt dich. Wenn nicht jetzt in diesem Leben, dann in der Ewigkeit. Das ist deine feste Perspektive, so wie ich das gelesen habe. Und trotzdem sagst du im Buch, du hast angefangen, mehr Energie in deine Freundschaft mit Gott zu investieren, als in Versuch, körperlich gesund zu werden.
Es ist einfach nicht mehr mein Hauptfokus. Mein Hauptfokus ist einfach, das Vertrauen in Gott und die Beziehung mit ihm zu pflegen. Ich bin ganz, und das möchte ich wirklich klar sagen, ich glaube ganz fest, dass Jesus heute noch heilt und Wunder tut. Und ich glaube, dass er auch jetzt das kann bei mir machen und bei dir. Aber ich glaube einfach, dass es falsch ist, wenn man den Leuten verspricht, Gott macht es jetzt und dann macht er es nicht und nachher begleitet man die Menschen nicht. Mhm. Weil Jesus ist immer am Menschen interessiert. Und mir ist einfach wichtig, wenn ich heilig predige, dann muss ich auch bereit sein, um da sein für die Menschen, die die Heilung nicht erleben und ihnen helfen, Gott zu finden in der Dunkelheit. Danke. Bin ich abgeschweift, oder ist das?
Nein, danke vielmals. Ich würde gerne noch in einen dritten Bereich. Du hast unglaublich viel auch über Gemeinde und Gemeinschaft gelernt und geschrieben in diesem Buch. Das hat mich natürlich als Pastor besonders gefreut und bewegt auch. Wie haben Beziehungen dich geprägt und geprägt, auch in dieser Zeit?
Also, ich habe gemerkt, ich habe gute Menschen in meinem Umfeld, die mir nicht das Gefühl geben, ich bin schuld. Oder wo mir sagen, du musst mehr beten halt. Oder du musst halt fasten. Oder ich habe auch nicht so wahnsinnig viele Bibelversen bekommen, wo ein bisschen indirekte Botschaft überbringen, so quasi bekenn mal deine Sünde oder weiss ich nicht was. Oder? Sondern einfach wirklich Männer und Frauen in meinem Umfeld, die einfach da sind und für mich, und das ist mir auch wichtig geworden, dass ich nicht immer, wenn ich einen Kranken besuche oder jemand krank wird oder ein Problem hat, immer mit der Einstellung hergegangen, ich muss jetzt das Problem lösen. Sondern ich gehe jetzt dorthin zu dem Mensch und ich bin einfach mit ihm. Und ich bin einfach für ihn da. Das habe ich erlebt von einzelnen Personen, sicher auch von meiner Frau, von meiner Familie, meinen Eltern. Und das ist das, was ich glaube, was die bedingungslose Liebe ausmacht, oder die Annahme, wo Jesus uns entgegenbringt, wo auch wir dürfen anderen Menschen weitergeben und einfach sagen, hey, look, ich bin da für dich, ob du krank bist oder gesund, ob du gut drauf bist oder deprimiert, egal wie es dir geht, ich bin da und wir müssen da gar nicht schwätzen, ich kann einfach ein bisschen da sitzen. Meine Gegenwart, ist einfach, ich bin mit meiner Gegenwart bei dir.
Du schreibst im Buch auch, dass so Krankheitspotenzial hat, auch mit Einsamkeit zu treiben. Man sieht das, glaube ich, auch in der Geschichte von der Naomi. Was hast du konkret unternommen, dass das nicht passiert bei dir? Ich denke, du hast sicher die Momente auch gehabt, wo die Leute eher schon weg.
Natürlich, das habe ich immer noch. Also ich muss viel mehr allein sein als früher, brauche viel mehr Rückzug als früher und das ist auch okay. Aber das Problem ist, wenn man immer aus der Höhle rauskommt. Oder? Und ab und zu muss man einfach aus der Höhle rauskommen. Und für mich ist der Sonntag ein guter Fixpunkt in der Woche, einfach zum mindestens einmal in der Woche aus der Höhle rauskommen und positive Menschen um mich herum haben. Und einfach auch die Kraft von der Gemeinschaft geniessen. Ich glaube, es ist ein Fehler, wenn ich die ganze Zeit sage, ich brauche jetzt Zeit für mich. Irgendwann brauche ich auch Zeit für Gemeinschaft.
Du schreibst in dem Buch noch ganz viele praktische Tipps. Also ich empfehle euch wirklich, das zu lesen. Wir können das jetzt heute Morgen nicht alles bringen, einfach antippen. Ich hoffe, du wirst lustig, dort eine neue Tiefe zu gehen. Der Titel von heute Morgen ist ja «Schönes und Gutes feiern, zmitzt in den Herausforderungen». Wie schaffst du das? Ganz konkret, weißt du, da ist ein guter Gott. Wir haben es im Psalm 16 gelesen. Er ist eigentlich unser Glück, unser Ein und Alles. Und trotzdem bist du einfach unglaublich herausgefordert. Ich kann mir das nicht vorstellen. Wie kannst du da drin wirklich feiern und Gutes auch geniessen?
Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass ich einfach meinen Blick auf Gott richte und aufs Positive. Wie gesagt, oder? Das ist, ich bin froh, dass das auch wie ein Teil ist von meiner Persönlichkeit, dass ich schon immer habe wollen, das Gute sehen und das Positive. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, dass einfach nur die Nähe von Gott, seine Gegenwart, die langt einfach. Oder? Einfach nur Gott nähe sein. Und das ist ja auch das, was Ruth zu der Naomi sagt. Sie sagt, ich will dort sein, wo du bist. Ich will dort sterben, beziehungsweise begraben werden, wo du begraben wirst. Und sie sagt, dein Gott ist mein Gott. Also einfach, ich will bei Gott sein. Das ist mir wichtiger, als dass ich bei meinem Volk bin oder was auch immer. Ich habe ungefähr vor einem Monat eine Buchlesung in Benedikt gehabt. Und dann hat Oliver Engler, der Leiter von Benedikt, mir eine Karte gegeben mit dem Bibelvers drauf. Gott nahe zu sein, ist mein Glück. Hm. Und das ist für mich wie nochmal so ein Moment gewesen, ein entscheidender Moment, wo ich gemerkt habe, ja, um das geht es. Schlussendlich ist das alles, was ich brauche und was ich will und was in Jesus möglich geworden ist. Jesus hat das Sündenproblem gelöst und durch sein Tod und seine Auferstehung kann ich am Vater im Himmel näher sein. Und das will ich einfach feiern. Und manchmal feiere ich es ohne grosse Emotionen. Einfach, weil ich die Karten anschaue und sie fünfmal durchlese. Und manchmal habe ich sogar Freude, oder? Und spüre auch Gottes Gegenwart. Also, das ist ja auch nicht so, nur weil ich Pastor bin, dass ich einfach jetzt Gott mega immer näher spüre, etc. Aber das ist für mich so etwas, was auch im Zusammenhang mit Naomi und Ruth, wo mich wirklich berührt, Gott näher zu sein, das ist mein Glück.
Auch bei dir, wenn du es vor dem Gottesdienst gesagt hast, ist dein letztes Kapitel auch noch nicht geschrieben. Gell? Deine Geschichte ist noch nicht fertig und Gott hat einen Plan mit dir. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Und du stehst irgendwie auch noch voll mit drin rein. Du schaust jetzt in dein Leben rein und versuchst da drin, Gott zu feiern und ihn auch zu ehren. Gerade auch heute Morgen mit dem Zeugnis Reto. Danke vielmals, das ist wirklich beeindruckend und bewegt mich. Ich möchte einfach dir, du bist ja Pastor, und ich möchte dir als Pastor einfach das letzte Wort noch geben. Was möchtest du Menschen mit auf den Weg geben, die auch nicht können ihr Leben aus der Rückwärtsperspektive anschauen können, wo mitten drin hineinstehen, wo vielleicht im Moment keine Hoffnung haben, wo sich fragen, wie wird das zweite, dritte, vierte Kapitel in meinem Leben dann aussehen, wo hingeht meine Reise. Ich habe im Moment einfach keine Hoffnung. Was möchtest du als Pastor, so Menschen heute Morgen, die da sind oder vielleicht zuschauen, als Schluss noch mit auf den Weg geben?
Gott näher zu sein, ist mein Glück.
Amen.
Ich will nicht viel Wort machen, sondern einfach sagen, das ist der Fokus. Gott näher zu sein. Er ist da, jetzt.
Danke vielmals, Reto, dass du gekommen bist. Ganz herzlichen Applaus.
Danke auch vielmals für die Einladung.